Deutschlandfunk Kultur heute.
When too perfect, lieber Gott böse. Dieser Satz des koreanischen Videokunstpioniers Nam June Paik ist eine Lebensweisheit. Wer den lieben Gott nicht erzürnen will, sollte es mit dem Perfektionismus nicht zu weit treiben. Heute auf den Tag genau vor 50 Jahren lieferte der US-Pianist Keith Jarrett dafür den besten Beweis. Es lief schief, was schief laufen konnte, und Keith Jarrett war drauf und dran, das Konzert in der Kölner Oper abzublasen.
Keith, if you don't play tonight, I'm gonna be truly fucked.
Tja, aber mit diesen deutlichen Worten brachte die Veranstalterin ihn dann doch zum Spielen. Und das Köln-Konzert ging in die Musikgeschichte ein. Wir werden an diesen besonderen Abend erinnern, so wie auch an die Tanzlegende Trisha Brown. Und wir sprechen über die Kasseler Ausstellung mit Werken von Lee Kitt. Willkommen zur Kultur heute mit Maja Elmenreich. Entdecken, erleben, eintauchen. Das ist, obwohl es so klingt, nicht der Werbedreiklang eines Spaßbades aus den 80ern, sondern das ist das Motto des diesjährigen Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Entdecken und erleben soll man dort, was die deutschsprachige Nachwuchsfilmszene produziert hat. Und eintauchen soll man natürlich auch, wie es sich im Kino gehört, in die mehr als 150 Filme, die seit Wochenanfang in Saarbrücken zu sehen sind. Keine Arbeiten von alten Hasen, sondern erste, zweite, höchstens dritte Filme werden gezeigt. Bei der 46. Ausgabe des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis ist der Filmkritiker Patrick Welinski. Patrick, wollen wir vielleicht erst einmal der Szene den Puls fühlen? Wie ist die allgemeine Stimmung in der jungen deutschsprachigen Filmbranche? Zuversichtlich oder eher verhalten?
Ja, ich glaube, man kann das ganz gut mit einem Filmtitel beschreiben. The Kids Are Alright. Also es geht allen ziemlich gut, was sich auch auf der Leinwand zeigt mit einer erstaunlichen Bandbreite an Zugängen. Ich würde hier auch fast schon von einer kreativen kleinen Filmwelle sprechen, gerade wenn man sieht, dass hier auch natürlich das Filmschaffen aus Österreich und der Schweiz dabei ist. Also Kurzfilme, mittellange Filme, da ist eine Offenheit gegenüber Form und Welt, die in dieser Dichte für mich zumindest neu ist, aber auch jenseits der Leinwand ist ein neuer Geist zu spüren, denn ich glaube, irritiert durch das Chaos der Novellierung der Filmförderung in Deutschland, sehe ich hier viele Filme, die auf eigene Faust entstanden sind. Filme, die bewusst außerhalb der Förderstrukturen produziert werden. Und siehe da, es sind hochkreative Arbeiten. Wilder, rauer, direkter. Das ist ein Tonfall, der mir sehr gut gefallen hat und den ich auch ehrlich gesagt lange vermisst habe.
Ja, das sind wir wieder am Anfang. Wenn es nicht perfekt ist, dann beschleunigt da sozusagen die Kreativität, was natürlich nicht der Idealzustand sein sollte. Vielleicht gucken wir mal auf den Wettbewerb. 13 Spielfilmbeiträge im großen Wettbewerb. Wie ist es da? Wiederkehrende Motive, Themen, Genre oder auch da maximale Vielfalt?
Ja, schon eine Vielfalt, aber natürlich auch immer wieder kleine Ideen und Bilder, die sich vielleicht wiederholen. Es geht stark um Körper, Körperlichkeit, aber es gibt auch einen Blick auf queere Körper, die im Erwachsenwerden natürlich massive Veränderungen erfahren. Doch das prägendste Thema schien mir dieses Jahr, diese Kühle, manchmal auch ein sehr harter Blick auf die Idee der Kernfamilie zu sein. Also viele Filme beobachteten hier Zerfallsprozesse von Familie und waren dabei sehr kompromisslos. Nur zwei Beispiele, zum Beispiel aus der Schweiz der Film Bagger-Drama. Da stirbt die Tochter einer Familie und Mutter, Vater und Bruder hinterfragen ihre eigene Existenz danach so sehr, dass sie beschließen, keine Familie mehr sein zu können. Die Eltern trennen sich, der Sohn outet sich als schwul, verlässt die Heimat, geht nach Amerika. Wir sehen also Figuren, die auf sich zurückgeworfen sind und sich fragen, was haben wir überhaupt noch, wenn wir keine Familie mehr haben? Und ähnlich, wenn auch sogar radikaler, sieht es aus in dem Film Charme von Lukas Röder, der mich sehr beeindruckt hat, weil hier ein Sohn seiner Mutter gesteht, dass er als Kind sexuell missbraucht worden ist und die Mutter beschuldigt ihn aber weiterhin, ein furchtbares Kind zu sein. Und das Radikale an dem Film ist auch, dass beide sich mit Handys filmen und wir sehen im Splitscreen, was für ein Bild die Mutter von dem Sohn sich macht und der Sohn von der Mutter. Das ist wirklich ein radikaler, ästhetischer Zugang zu der Frage, was passiert, wenn sowas, was Familie, ein Sicherheitsnetz hätte sein können, wenn dieses Netz zerbricht und nicht mehr da ist.
Mhm. Im Spielfilmwettbewerb ist mir ein Titel ins Auge gesprungen, Ungeduld des Herzens. Stefan Zweig, kundige Wissen, das ist ein Roman aus den späten 1930ern. Und diese Ankündigung liest sich nach einer höchst aktualisierten Romanverfilmung. Wie hat das gefallen? Wie ist das angekommen?
Ja, sehr gut. Also ich finde es sehr schön, dass so ein Werk der Hochliteratur so eine coole Neuinterpretation erfährt. Das kennen wir eher aus dem französischen Kino. Unser Held ist jetzt hier kein Militär mehr der KOK-Monarchie, sondern ein Bundeswehrsoldat, der mit einer wohlhabenden Familie, mit der Tochter, die im Rollstuhl sitzt, konfrontiert wird. Er behandelt sie peinlich, schämt sich dafür, versucht ihr dadurch näher zu kommen. Und das Schöne an dem Film ist, dass alle diese jungen Körper versuchen, nach puren Gefühlen zu jagen. Also Liebe, Freiheit, Freundschaft. Aber dann erkennen müssen, dass das Leben diese Gefühle eben korrumpiert. Und so ist dieser Film sehr schön nah an dem Namensgeber des Festivals, an Max Ophüls. Denn genau so von Liebe und Leben hat Max Ophüls auch mal erzählt.
Also auch jede Menge Aktualität, Tagesgeschehen im Programm.
Auf jeden Fall. Also gerade im Dokumentarfilm wurden wir direkt an die Grenze zwischen Mexiko und Amerika konfrontiert mit Flüchtlingen, die nicht rüberkommen können, die aus Langeweile aber anfangen, für Touristen Grenzübertritte nachzustellen. Also die Trump-Politik, das Festival begann ja mit der Inauguration von Trump, die war plötzlich spürbar und wir konnten sehen, wie das Kino uns von den Wunden der Welt erzählt, ohne im plumpen Aktivismus zu verfallen. Da war das Festival plötzlich unfassbar kreativ und auch unfassbar aktuell.
Das sagt Patrick Wilinski, live vom Filmfestival Max-Ophüls-Preis aus Saarbrücken. Ganz herzlichen Dank. Was in knapp 3 Wochen bei den Filmfestspielen in Berlin, also bei der Berlinale, zu sehen sein wird, das ist Anfang dieser Woche in aller Ausführlichkeit vorgestellt worden. Das erste Programm der neuen Berlinale-Chefin Trisha Tuttle und mit dabei als glamouröse Berlinale-Special-Gala der Film Köln 75. Erzählt wird darin die Geschichte vom legendären Köln-Konzert des Jazzpianisten Keith Jarrett. Die Geschichte eines Konzertabends, bei dem die Rahmenbedingungen so chaotisch waren, dass eigentlich alle Zeichen auf Misserfolg standen. Am Ende aber wurde das Konzert in der Kölner Oper und vor allem die Aufnahme davon ein Riesenerfolg mit bis heute über 4 Millionen verkauften Tonträgern. Das Köln-Konzert von Keith Jarrett, auf den Tag genau vor einem halben Jahrhundert, fand es statt, am späten Abend des 24. Januar 1975. Niklas Wand erinnert an das denkwürdige Konzert.
Die ersten Noten des Köln-Konzerts zitieren das Intervall des Gongs der Kölner Oper zu diskretem Schmunzeln des Publikums. Das Aufsaugen des Bestehenden, um es dann hinter sich zu lassen und mit dem nächsten Akkord schon in neue Räume vorzustoßen. Um ungehindert den Zustand der Ekstase, des Flows erreichen zu können, hat Keith Jarrett stets penibel darauf geachtet, dass alle äußeren Umstände stimmen. Das Konzert in der Kölner Oper am 24. Januar 1975 hatte allerdings denkbar schlechte Voraussetzungen. Jarrett hatte 2 Tage fast nicht geschlafen und den Tag auf der Autobahn im klapprigen Renault R4 seines Produzenten Manfred Eicher verbracht. Sein geschundener Rücken steckte in einem Stützkorsett. Das größte Problem aber war das Instrument. Bestellt worden war ein Bösendorfer Konzertflügel, der aber partout nicht aufzufinden war. Veranstalterin Vera Brandes erinnert sich.
Was der Verwaltungschef der Kölner Oper nicht ins Kalkül gezogen hatte, war, dass es einen kurzen alten Stutzflügel, der zufälligerweise auch von Bösendorfer hergestellt worden war, ebenfalls in der Kölner Oper gegeben hat, in dem Einsingzimmer des Kölner Opernchors. Der war aber schon ganz lange nicht mehr überholt, gestimmt oder sonst irgendwas worden, weil er eigentlich gar nicht mehr gebraucht wurde. Und die Typen, die am Freitagnachmittag die ganze Kölner Oper nach dem Bösendorfer absuchten, fanden eben den falschen Bösendorfer.
Der ramponierte Stutzflügel mit klemmenden Pedalen und Tasten wird von 2 Klavierstimmern über mehrere Stunden, so gut es geht, hergerichtet. Auf der Aufnahme ist der Zustand des Instruments kaum zu bemerken. Höchstens daran, dass Keith Jarrett die problematischen Teile des Flügels umschifft und sich auf kurze Motive, auf kleine Riffs im mittleren Register konzentriert. Keith Jarrett ist wegen seiner beschwerlichen Anreise ohnehin schon angespannt und erst recht entsetzt über den Zustand des bescheidenen Probenflügels. Der ist freilich schon mikrofoniert worden und zur Aufnahme bereit. Der Saal füllt sich langsam. Hinter den Kulissen sind Jarrett und ICM-Produzent Manfred Eicher eigentlich entschlossen, den Auftritt doch noch in letzter Minute abzusagen. Die junge Veranstalterin Vera Brandes, damals gerade Abiturientin, kann Jarrett davon mit einem eindringlichen Plädoyer abbringen.
Ein bisschen peinlich, weil ich konnte noch nicht so gut Englisch sprechen und wusste nicht so genau, was ich da eigentlich sagte. Ich habe dann nur was wiederholt, was ich hinter der Bühne mal aufgeschnappt hatte, als ich Unterhaltung mithörte, die Miles Davis mit seinen Musikern führte. Der Satz hieß, Keith, if you don't play tonight, I'm gonna be truly fucked. And I know you're gonna be truly fucked too. Wir haben gefühlte 3 Minuten, ohne mit der Wimper zu zucken, uns gegenseitig angestarrt. Und dann hat er gesagt, okay, I'll play, but never forget, just for you.
Dass Vera Brandes den Pianisten heute vor 50 Jahren noch zum Spielen überreden konnte, war ein Glücksfall. Für sie selbst, weil sie damit einem erheblichen Schuldenberg entgehen konnte. Die Kölner Oper war ausverkauft. Natürlich war es aber auch ein Glücksfall für Keith Jarrett und das Label ECM. Das Köln Concert wurde zur bestverkauften Soloeinspielung des Jazz und ist bis heute ein Longseller. Im Mai dieses Jahres wird Keith Jarrett 80 Jahre alt. Seit 2 Schlaganfällen im Jahre 2018 ist er halbseitig gelähmt und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Historische Aufnahmen sind heute also die einzigen Möglichkeiten, Keith Jarrett noch zu hören. Das Köln-Konzert sticht aus dem großen Katalog dieses außergewöhnlichen Musikers hervor. Als ergreifende, spontane Kreation fast poppiger Strukturen, deren Entstehungsprozess man wie gebannt durch Höhen und Tiefen folgt.
Das legendäre Köln-Konzert von Keith Jarrett. Heute vor 50 Jahren fand es am späten Freitagabend in der Kölner Oper statt. Niklas Wand erinnerte. Kluge Köpfe finden auf große Fragen meist schlichte, aber bestechende Antworten. So zum Beispiel Trisha Brown, Tänzerin, Choreografin und Ikone des Postmodern Dance. Was ist Tanz, wurde sie einst gefragt.
It's time, space and intensity.
Also Zeit, Raum und Intensität, das sei Tanz, so Trisha Brown. Durch diese Dimensionen bewegt sich die Trisha Brown Dance Company auch heute noch, 8 Jahre nach dem Tod der Gründerin. Gestern Abend zum Beispiel im Haus der Berliner Festspiele, da war die Trisha Brown Dance Company mit 3 Stücken zu erleben. 2 Schlüsselwerken von Trisha Brown selbst und einer neuen Arbeit des französischen Choreografen Noé Soulier. Also 40 Jahre Tanzgeschichte an einem Abend. Und diesen Abend hat Wiebke Hüster für uns besucht. Wiebke, 2017 ist Trisha Brown gestorben, ihre Dance Company aber besteht weiterhin. Wie nah folgen die Tänzerinnen und Tänzer immer noch dem, wofür der Name Trisha Brown einst stand und vielleicht noch heute steht?
Also wenn man die Company jetzt sieht, die heutige Besetzung sieht, die in Berlin auftritt, muss man sagen, sie sind ganz nah am Spirit von Trisha Brown. Sie sind ganz tief in dieser Technik, in diesem Tanzstil drin. Also da kann man auch mal sehen, man kann ja hier in Europa noch so oft in den Tanz gehen. Aber ich muss sagen, wenn man diese Tänzer sieht, die in dieser Trisha Brown Technik geschult sind, die das täglich trainieren, das ist noch einmal eine andere Dimension von Virtuosität. Es ist unfassbar, wie schön diese Barfußtänze daherkommen. So entspannt, so locker. Die Arme schwingen, die Schultern zucken ganz locker von oben nach unten. Dann werden immer wieder die Beine so rausgeschwungen in schöne Arabesken. Es werden lange Ballons gehalten, vollkommen anstrengungslos, ohne das leiseste Zittern. Und dann diese coole Präsenz, die die haben, die so komplett Trisha Brown-mäßig non-narrativ und nicht emotional ist und die dennoch eben genau diese Intensität von Trisha Brown so transportiert, dass man wirklich im Haus der Berliner Festspiele sprachlos war.
Also keine Geschichtenerzählung. Der Abend gestern begann ja mit einer Arbeit, zu der auch der Maler Robert Rauschenberg einst seinen Teil beigetragen hat. Glacial Decoy aus dem Jahr 1979. Solche Zusammenarbeiten waren typisch für Trisha Brown?
Absolut. Sie war sehr eng gedanklich bei Robert Rauschenbergs Kunst, der ja häufig diese Dinge gefunden hat, der ja eng mit Merce Cunningham zusammengearbeitet hat und dessen erster künstlerischer Direktor war und dann für so Events einfach in Wien herumging und im Museum fand man dann abends die Dinge auf der Bühne, die er tagsüber in der Stadt eingesammelt hatte. Und ein bisschen war Brown auch so. Sie sagte zum Beispiel, sie hat Ideen formuliert für ihre Choreografien. Die hat sie dann, diese Ideen, diese abstrakten Vorstellungen, hat sie den Tänzern vorgetragen und die sind dann maximal ins Risiko gegangen im Probenprozess und haben versucht, das, was sie darunter verstanden haben, zu machen. Sind gescheitert, haben es nochmal probiert. Sie hat nochmal versucht, sich besser zu erklären. So hat sie aus der Improvisation, aus dem Risiko, die größtmöglich interessante choreografische Lösung gefunden.
Und jetzt bei der, also sozusagen die Fortschreibung der Geschichte, jetzt der Sprung in die Gegenwart mit dem französischen Choreografen Noé Soulier. Jahrgang 1987 ist der. Hat das funktioniert, dass er so eine Verbindung herstellt in diese Tanzhistorie zu Trisha Brown?
Ja, ich finde ja, also Noé Soulier leitet ja das Centre National de la Danse in Angers und ich finde, er ist einer der ganz wenigen, es gibt noch ein paar andere, aber er macht es großartig, diese amerikanische Postmoderne, die in Frankreich sehr intensiv rezipiert wurde. Also das hat wirklich intellektuell, tanzästhetisch Frankreich immens beeinflusst und das sieht man auch bei Soulier. Und er macht sich aber frei und er sagt, er hat noch nie mit so guten Tänzern gearbeitet und er hat schon mit vielen Companies gearbeitet, aber er macht sich frei, er nimmt Prinzipien von ihr, nimmt aber auch ganz viel seiner eigene Yoga-Beeinflussung dazu und zeigt tatsächlich, was passiert, wenn man volles Risiko geht, die Balance so rauskippt, dass man wirklich dann stürzt, dass man fällt fast, aber natürlich kontrolliert fällt. Und deswegen, ich fand das großartig. Das passt genau in diese Mitte. Das hat etwas von der Gewagtheit von Rauschenberg, etwas Lustiges, etwas von dem Humor auch von Trisha Brown, die wirklich sehr witzig sein konnte in ihren Choreografien.
Aber
und gleichzeitig ist das sehr ernst.
Ja, aber das ist auch nur eine Art, mit diesem Erbe des postmodernen Tanzes umzugehen, oder?
Ja, wie soll ich sagen? Ich mag die Nüchternheit von Soulier, ja, dass er dieses ganz Ernste, Seriöse so herauskehrt. Aber ich wünsche mir, dass nochmal mehr weibliche Choreografen kommen, die die Femininität von Brown verstehen, die eben keine emotionale war, die fast eine quasi Aspergerhafte, autistische war, aber die dadurch ganz, ganz großartig intensiv war. Und das wünsche ich mir, dass da nochmal jemand kommt, eine Frau kommt, ganz ehrlich, und das aufgreift.
Wiebke Hüster, über einen Tanzabend im Haus der Berliner Festspiele. Zu Gast war die Trisha Brown Dance Company. Herzlichen Dank. Erste Station Kassel. Das möchte das Fridericianum sein, das geschichtsträchtige Museum in der Stadtmitte, das alle 5 Jahre zu einer Art Dokumentazentrale wird. Das Fridericianum will sich ganz besonders Künstlerinnen und Künstlern widmen, deren Arbeiten in Deutschland noch nicht im großen Stil zu sehen waren. Ab diesem Wochenende ist das Lee Kitt, geboren 1978 in Hongkong, hat er seine Heimat 2013 auf der Kunstbiennale in Venedig vertreten und den Pavillon bespielt. Inzwischen lebt er in Taiwan, hat also Hongkong wie viele andere auch verlassen, unter dem Druck der chinesischen Zentralregierung. Lee Kitts Kunst ist international gefragt, jetzt auch in Deutschland zu sehen. Erste Station, Kassel. Das Fridericianum zeigt die erste Einzelausstellung von ihm hierzulande. Carsten Probst hat sie gesehen.
Nichts an dieser Ausstellung wirkt politisch, zumindest nicht auf den ersten Blick. Der Saal ist abgedunkelt, die Fenster sind verhängt. Das Publikum sieht sich umgeben von Bildprojektionen, die ein schummeriges Licht in den Raum werfen und rätselhafte Bild- und Filmausschnitte zeigen. Wolken, Blumen, Abend- und Morgendämmerung, flatternde Vorhänge, Körperdetails. Unter den Bildern werden Textfragmente eingeblendet, die wie Kalendersprüche wirken. Manche Menschen blicken stets einer besseren Zukunft entgegen, heißt es da, oder alle Dinge strahlend und schön. Die Sprache erinnert ein wenig an die Fassadenbeschriftungen eines Lawrence Wiener oder auch an die Textlaufbänder von Jenny Holzer. Doch die Atmosphäre, die Lee Kitt mit Sprache und Bildern erzeugt, betont den Raum nicht, wie bei Wiener und Holzer, sondern löst ihn allmählich auf. Im Hintergrund läuft permanent Kaufhausmusik, auf dem Fußboden hingegen liegt Zivilisationsschrott, Trümmer von Waschmaschinen oder Wäschetrocknern im Raum verteilt. Doch zugleich kann man sich auch auf Teppichen niederlassen und meditieren. Diese künstliche Welt, die Lee Kitt erschafft, sie changiert zwischen Kunstgeschichte und Baumarkt, erzeugt ein soziales Nirvana, das in seiner soften Unerträglichkeit eine seltsam sedierende Wirkung zeigt. Die politische Dimension von Lee Kitts Werk erschließt sich erst mit Blick auf das Frühwerk des 1978 in Hongkong geborenen Künstlers. In seinen ersten Arbeiten hat Lee Kitt nämlich abstrakte minimalistische Symbole auf Alltagstextilien aufgebracht und diese dann öffentlich, zum Beispiel als Picknickdecken im Park, als Banner auf Demonstrationen oder auch als Fenstervorhänge verwendet, so als sendeten diese Zeichen irgendwelche konspirativen Botschaften, Geheimsprachen der öffentlichen Andeutungen nur für ganz eingeweihte Kunstkenner.
I've been interested in politics since I was young. So
ich habe mich schon, als ich jung war, für Politik interessiert, sagt Lee Kitt. Rückblickend muss ich sagen, dass mein Frühwerk eine politische Dimension hatte, aber nicht im Sinn eines bestimmten politischen Statements. Ich kritisiere ja niemanden, das heißt, ich kritisiere schon, aber nicht wie Ideologen, für die alles politisch korrekt und fair sein muss.
There's no such things.
Seit Lee Kitt im Jahr 2013 den Pavillon von Hongkong auf der Venedig-Biennale gestalten durfte, gehört er zu den bekanntesten Gegenwartskünstlern des Stadtstaates. Kurz nach seiner Biennalenteilnahme kam es in Hongkong zu den ersten großen Protesten gegen den zunehmenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung. Lee Kitt verließ Hongkong und lebt seit einigen Jahren in Taiwan. Hat er Zensur oder Repressionen erfahren? Lee Kitt schmunzelt. Eigentlich gibt es doch überall auf der Welt irgendeine Art von Zensur. Damals gab es in Hongkong eigentlich noch keine Zensur im engeren Sinn des Wortes. Das jedenfalls hat mich nicht dazu bewogen, aus Hongkong wegzugehen. Eher so ein allgemeiner Ärger über die Politik. Das hat mich wirklich krank gemacht damals. Im Vergleich zu heute mit den jüngst erneut verschärften Sicherheitsgesetzen in Hongkong sei die damalige Situation doch noch gar nicht so schlecht gewesen, sagt er. Inzwischen hat er seine Heimatstadt aber über 5 Jahre lang nicht mehr besucht, denn inzwischen würden ihn die Repressionen als Künstler auch selbst treffen. Diese erste Ausstellung mit Arbeiten von Lee Kitt in Deutschland gehört zu einer ganzen Reihe, mit der das Fridericianum in Kassel Künstlerinnen und Künstler mit Documenta-Bezug vorstellen will. Zwar war Lee Kitt noch nie auf der Documenta zu sehen, doch sein Werk steht programmatisch und sozusagen stellvertretend für ein neues Verständnis von künstlerischem Aktivismus, wie er sicherlich auch auf der kommenden Documenta unter ihrer neuen Leiterin Naomi Beckwith zu erleben sein wird. Einer diskreten, subtilen politischen Bildsprache, die die künstlerische Praxis nicht für direkte politische Botschaften verwendet, sondern Raum lässt für Rätsel und Interpretationen.
Die Kunst von Lee Kitt bis Mitte Juni zu sehen in Kassel, Carsten Probst berichtete. Die Kulturmeldungen beginnen heute mit Mahnungen und Warnungen, unter anderem vom Bundespräsidenten. Mehr dazu von Enne Seidel.
Frank-Walter Steinmeier hat vor der Zerstörung des kulturellen Erbes der Ukraine gewarnt. Russlands Angriffskrieg sei auch ein Krieg gegen die Kultur, sagte er bei einer Ausstellungseröffnung in der Berliner Gemäldegalerie.
In zahllosen ukrainischen Städten wurden und werden in diesem Krieg Baudenkmäler beschädigt, Kultureinrichtungen zerstört, Kunstwerke geraubt. Die Angriffe auf Museen, Theater, Opern, Bibliotheken, diese Angriffe zielen darauf ab, das kulturelle Gedächtnis der Ukraine auszulöschen.
Zur Eröffnung der Ausstellung Von Odessa nach Berlin, die gerettete Kunst aus der Ukraine zeigt, war auch der ukrainische Kulturminister Mykola Tochitsky angereist. Er sagte, seit Beginn des russischen Angriffskriegs seien über 1000 ukrainische Kunstobjekte zerstört worden, mehr als 1,5 Millionen Werke seien verschwunden. Dass gerettete Werke jetzt in Deutschland aufbewahrt und ausgestellt werden, sei eine wichtige Unterstützung für sein Land. Auch die deutschen Akademien der Künste mahnen und warnen, und zwar vor den Folgen der Sparmaßnahmen im Kulturbereich. Die öffentliche Kulturförderung sei eine lebensnotwendige Investition, schreiben die Präsidenten von 6 großen deutschen Akademien in einem gemeinsamen Appell. Der freie Zugang zu kultureller Bildung müsse für alle Schichten und alle Altersklassen gewährleistet sein. Denn in einer zunehmend polarisierten Welt könnten Kunst und Kultur Räume für Dialog und Begegnung öffnen und Zusammenhalt fördern. Unterschrieben haben den Appell unter anderem der Präsident der Akademie der Künste in Berlin, Manus Zagaris, und der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Ingo Schulze. Hintergrund sind die Kürzungen in vielen öffentlichen Kulturbudgets. Die sollten eigentlich auch das Bündnis internationaler Produktionshäuser betreffen. Das ist ein Zusammenschluss mehrerer großer Spielstätten für performative Künste, wie zum Beispiel das Berliner Theater Hebbel am Ufer und das Kulturzentrum Kampnagel in Hamburg. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte angekündigt, dem Bündnis die Förderung komplett zu streichen. Jetzt aber soll es doch noch Geld bekommen, und zwar 1,8 Millionen Euro für das laufende Jahr. Das hat die künstlerische Leiterin von Kampnagel, Amelie Deufelhardt, dem Deutschlandfunk bestätigt. Damit könne das Bündnis seine Arbeit zumindest vorerst weiterführen.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Unionsfraktion will in der kommenden Woche Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag einbringen. Mehr dazu in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr. Vorher noch die Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.